7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 20. Juni. Bald hinter uns liegen mehrere durch Feiertage verkürzte Wochen und vor uns steht die 26. Kalenderwoche. Da stehen unter anderem die Hauptversammlung von Aroundtown und die Umsetzung der neuen Zusammensetzung der Indizes der DAX-Familie sowie von Eurostoxx 50 auf der Agenda. Einen besonderen Fokus legen wir jedoch auf den Bundestag, denn dort will das Kabinett den Bundeshaushalt 2025 und Eckpunkte für 2026 beschließen. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Angela Wefers, Leiterin der Berliner Redaktion, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir starten aber mit einem Rückblick auf ein aktuelles Thema, nämlich vor der Sommerpause wollen noch einige Börsenaspiranten den Sprung aufs Parkett wagen, unter anderem Hacksaw, Brainlab und Autodoc. Und das hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger angesehen. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Schauen wir auf den Ersatzteilhändler Autodoc. Der hat ja schon einmal festgestellt, dass der Gang an die Börse kein Selbstläufer ist. Einmal ist das Unterfangen ja schon gescheitert.
Genau, das war 2021. Damals war von einer Bewertung von bis zu 5 Milliarden Euro die Rede. Der Börsengang hat bekanntlich nie stattgefunden. Beim zweiten Anlauf jetzt, da hat man etwas bescheidenere Ziele ausgerufen. Es ist jetzt von einer Bewertung von bis zu 2,4 Milliarden Euro die Rede, also die Hälfte von damals.
Okay, die von Autodoc genannte Preisspanne von 58 bis 61 Euro je Aktie, die hat ja bei einigen Marktteilnehmern für Verwunderung gesorgt.
Das stimmt, die ist nämlich tatsächlich ungewöhnlich eng gesetzt. Der Unterschied von oben nach unten beträgt gerade einmal 5% und bei der aktuellen Marktvolatilität, da hatte man sich jetzt eher an Abstände von ungefähr 20% zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Wert gewöhnt. Die Autodoc-Preisspanne, die hat manche da fast schon an einen Festpreis erinnert.
Ja, man lebt ja in diesen Tagen mit der permanenten Unsicherheit, ob angekündigte Börsengänge auch tatsächlich stattfinden. Während wir sprechen, es ist jetzt Mittwochvormittag, wie ist denn der Plan?
Also der Planstand jetzt ist, dass die Papiere am 25. Juni erstmals in den Prime Standard an der Frankfurter Börse kommen und dann gehandelt werden sollen. Sowohl die Gründer als auch der Finanzinvestor Apollo, die wollen Anteile an Autodoc abgeben und organisiert werden soll dieser Börsengang von Citi, Barclays, der Deutschen Bank und von Jefferies.
Und wie ist die Stimmung?
Also eine gewisse Restunsicherheit, wie du es schon sagtest, ist in diesen Tagen allgegenwärtig. Im Idealfall gibt es einige Stunden nach Bekanntwerden der Preisspanne eine sogenannte Covered-Meldung, die aussagt, dass das Orderbuch eben gedeckt ist. Die hat dieses Mal etwas auf sich warten lassen, aber am Mittwochvormittag haben die Banken dann gesagt, es seien die Anteile gezeichnet und insgesamt sollen einschließlich der Mehrzuteilungsoption Aktien für bis zu 464 Millionen Euro auf den Markt gebracht werden und das wäre dann, wenn alles klappt, ein Streubesitz von etwa 19%.
Nun hatte ich ja erwähnt, es gibt ja noch weitere Aspiranten. Wer steht denn noch in den Startlöchern?
Die Medizinsoftwarefirma Brainlab, ein Unternehmen aus München, die will noch vor der Sommerpause auch an die Börse gehen. Da fehlt noch die Preisspanne, aber es soll eine Kapitalerhöhung geben im Volumen von etwa 200 Millionen Euro. Und dann gibt es noch Hacksaw, das ist ein Entwickler von Online-Wettspielen, der treibt das IPO in Stockholm voran, hat sich beim Börsengang mit einem Emissionsvolumen von umgerechnet 352 Millionen Euro für eine feste Bewertung entschieden und Hacksaw bietet die Aktien seit Öffnung der Bücher am Dienstag zu 77 schwedischen Kronen je Stück an und da wird ein Streubesitz von etwa 16% angestrebt.
Nun aber zur anstehenden Woche und in der richten sich viele Blicke auf den Bundestag, denn am Dienstag geht es um den Haushaltsentwurf für 2025. Und zu diesem Thema begrüße ich meine Kollegin Angela Wefers in Berlin. Hallo Angela.
Hallo Franz.
Angela, der deutsche Bundeshaushalt, das ist ein Thema mit politischer Brisanz. Der letzte große Streit darüber brachte immerhin die Ampelkoalition zu Fall. 3 Milliarden Euro fehlten am Ende, um den Etat der Ampel aufzustellen und das reichte, um die Regierung platzen zu lassen. Jetzt steht mit der schwarz-roten Koalition ein neuer Anlauf bevor, relativ spät schon im Jahr, das halbe Jahr ist ja schon fast rum. mit einem Haushaltsentwurf für 2025, Sondervermögen in Milliardenhöhe und dem Versprechen, gleichzeitig zu investieren, zu reformieren und zu sparen. Also Investitionen, Strukturreform und Konsolidierung. Aber geht das überhaupt oder ist das politisches Wunschdenken?
Naja, die Wünsche sind ja groß bei einer neuen Koalition, die sich jetzt anschickt, eben diesen Haushalt durchs Kabinett zu schicken, den ersten. Du sagtest ja, ein halbes Jahr ist rum. Das ist bei einer Bundestagswahl nicht ungewöhnlich, dass die neue Regierung sozusagen mit dem alten Haushalt erstmal weitermacht, weil sie noch keinen neuen aufgestellt hat. Und wir hatten ja hier eine besondere Situation durch die vorgezogene Bundestagswahl im Februar. Also schickt sich diese Regierung jetzt doch relativ zügig an, einen neuen Haushalt für dieses Jahr aufzustellen. Diese drei Dinge, die sie da zusammengeklammert hat, Investitionen, Strukturreformen und Konsolidierung, beziehen sich ja auf sehr unterschiedliche Sachen. Die Konsolidierung bezieht sich auf den Kernhaushalt, Kernbundeshaushalt, in dem natürlich schon die Balance stimmen muss von Einnahmen und Ausgaben jenseits der großen Investitionsprojekte, die diese Regierung hat. Die Investitionen werden teilweise aus dem Kernhaushalt, aber eben auch aus den Sondervermögen getätigt, also ist da mehr Spielraum. Und Strukturreformen kann man ja machen und die kosten nichts, also würden die sich dann durchaus sehr gut einfügen in diesen Dreiklang.
Okay, aber lass uns nochmal auf das Sondervermögen schauen. 150 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaschutz, das klingt nach einer Menge Geld, aber reicht das wirklich, um die großen Herausforderungen in Energie, Digitalisierung oder auch Bildung zu stemmen?
Also 150 Milliarden Euro ist das, was der mittelfristige Finanzplan bis 2029 im Moment vorsieht, also für die nächsten 5 Jahre. Das Sondervermögen umfasst ja 500 Milliarden Euro, dieses kreditfinanzierte Sondervermögen, was eigentlich kein Vermögen ist, sondern die Möglichkeit, Kredite, eine Kreditermächtigung für den Bund, also Schulden zu machen, jenseits der Schuldenbremse, umfasst 500 Milliarden Euro. Davon sind 100 Milliarden für die Länder vorgesehen und nochmal 100 Milliarden für Klimaschutz, was dann in einem anderen Sondervermögen untergebracht wird. Also ist die Summe tatsächlich größer und das ist sozusagen jetzt nur ein Teil. Wenn man die Frage stellt, reicht das, muss man natürlich erstmal definieren, was braucht man. Und da sind die Rechnungen ein bisschen unterschiedlich. Also das Walter-Eucken-Institut hat im vergangenen Jahr 400 Milliarden aufgerufen für die nächsten 10 Jahre, die nötig sind, um die Infrastruktur wieder auf Vordermann zu bringen. Das IW Köln, arbeitgebernah, industrienah, hat 600 Milliarden Euro berechnet. Also es kommt immer darauf an, ein bisschen, wie man rechnet. Aber man kommt, wenn man dieses Sondervermögen mal den Bundesanteil nimmt, so auf 25 bis 30 Milliarden im Jahr, die daraus kommen könnten. Und dann nähert man sich diesen Summen schon an, denn das sollen ja nur die zusätzlichen Investitionen sein, während diese Investitionen, die bis jetzt schon im Bundeshaushalt stehen, ja weitergeführt werden.
Okay, und dann hatten wir ja das Thema Konsolidierung auch auf dem Tapet. Es ist ja so, dass alle Ressorts um Mittel kämpfen müssen, allerdings nicht bei den Verteidigungsausgaben. Die sind quasi unlimitiert. Ist das denn noch ausgewogene Haushaltspolitik oder schon ein sicherheitspolitisches All-in?
Also es gab ja 2 Entscheidungen im Bundestag, die sich auf Ausnahmen von der Schuldenbremse beziehen, nämlich einmal diese Infrastruktur, das Infrastruktursondervermögen und die Verteidigungsausgaben. Da gibt es auch eine, sagen wir mal, Basiszahl, nämlich 1% soll aus dem Bundeshaushalt finanziert werden, also 1% des Bruttoinlandsprodukts, der Wirtschaftskraft. Und alles, was darüber hinausgeht, dann aus diesem unlimitierten Topf. Ich glaube, dass es aus dem unlimitierten Topf ist eigentlich ein bisschen schwach, weil wir im Moment schon mehr bezahlen. Also der Bund bezahlt schon mehr aus seinem Haushalt, aus seinem Kernhaushalt als 1%. Also da hat sich die Regierung noch ein bisschen Luft geschaffen, dann doch mehr aus dem schuldenfinanzierten Teil zu nehmen. Aber was die Frage betrifft, kein Deckel nach oben, würde ich so ein bisschen mit dem geldpolitischen Aussage whatever it takes vergleichen. Es heißt ja nicht, dass das ausgeschöpft werden muss und übertrieben werden muss, aber es ist ja hauptsächlich eine politische Aussage gegenüber denjenigen, die Europa bedrohen. Und wenn man anfängt, irgendeine Zahl festzulegen, bedeutet das ja, dass auch der Gegner kalkulieren kann, wann das Geld alle ist. Und das geht halt bei einer solchen Formulierung nicht. Und das, glaube ich, ist sicherheitspolitisch eine gute Entscheidung.
Okay, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Nach dem Haushaltschaos der Ampel, liegt ja jetzt ein bisschen zurück, kann die neue Regierung jetzt mit Tempo und Disziplin punkten oder droht auch diesem Etat ein politischer Spagat, der schiefgehen kann?
Also einfach wird sicher nicht. Ob es klappt, wissen wir erst, wenn der Termin vorbei ist, denn bis jetzt kennen wir überhaupt noch keine Entwürfe. Wir wissen nur, was die Basis ist, der Entwurf quasi der alten Regierung. Aber eine neue Regierung passt natürlich alles an und setzt ihre eigenen Schwerpunkte und muss auch quasi neu verteilen. Tempo, kann man sagen, ist wirklich jetzt flott, aber es muss die Regierung, sie muss es auch so schnell machen, weil sie will ja noch was bewirken in diesem Jahr, will Wirtschaftswachstum bewirken durch Maßnahmen, unter anderem die Unternehmenssteuerreform. Und wenn sie da nicht schnell ist mit dem Haushalt, kann sie eben auch keine neuen Entscheidungen treffen, denn auf der Basis des alten Haushaltes, der ja jetzt so zwölftelweise fortgeschrieben wird jeden Monat, kann sie eben nur alte Sachen fortschreiben, aber sie kann keine neuen Sachen entscheiden. Dafür braucht es einen neuen Haushalt. Deshalb soll die erste Lesung im Bundestag noch vor der Sommerpause sein und dann nach der Sommerpause das auch relativ schnell entschieden werden und etwas mit 4 Wochen Zeitverzögerung von der Haushalt für nächstes Jahr, was dann wieder sozusagen im Rhythmus wäre, weil der 2026er Haushalt wird Japan normalerweise um diese Zeit vorbereitet.
Okay. Wir hatten ja schon festgehalten, dass die Schuldenbremse weiterhin gilt, aber durch Sondervermögen und Ausnahmen umgangen wird. Ist das kreative Haushaltspolitik oder ein Trick auf Kosten der Glaubwürdigkeit?
Ich glaube, die Glaubwürdigkeit, also es ist natürlich eine absolute Ausweitung dessen. Und die Schuldenbremse spielt eigentlich jetzt keine wirkliche Rolle mehr. Aber die Frage der Glaubwürdigkeit hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, ob diese Ausgaben jetzt, die kreditfinanzierten Ausgaben, auch wirklich zusätzlich kommen. Wenn da sozusagen rumgetrickst wird, und das wissen wir im Moment noch nicht, weil wir die Zahlen eben nicht kennen und die Entwürfe nicht kennen, wenn man sich dann sozusagen das bisherige schönrechnet und kleinrechnet und sagt, ha, da müssen wir jetzt irgendwie sehr viel mehr aus dem Sondervermögen oder aus diesen unlimitierten Töpfen nehmen, dann wird die Glaubwürdigkeit leiden. Wenn es aber sozusagen, wenn diese Regierung sich da gut dran hält, dann kann es gelingen und der Bedarf ist ja eindeutig da. Also die Infrastruktur ist marode, wir brauchen neue Brücken und wir brauchen neue Straßen. Da ist halt viel vernachlässigt worden in den vergangenen Jahrzehnten. Und auch ein Land, was in der Mitte Europas liegt, muss man auch sicherheitspolitisch sagen, über diese Straßen und Brücken müssen auch mal Panzer fahren können. Und dafür müssen sie auch ausgelegt sein.
Bundesfinanzminister Klingbeil will ja schon 2025 110 Milliarden Euro investieren. Wie will man denn dann gleichzeitig die Vorgaben des EU-Stabilitätspakts erfüllen?
Ja, das hängt davon ab, wie sich diese Investitionen jetzt einpassen in den Bundeshaushalt. Und was den EU-Stabilitätspakt betrifft, ist das ein ganz neues Konzept, was auch noch gar nicht erprobt ist in der Realität, weil da geht es nicht mehr um Defizite, sondern um Ausgabenpfade. Wir kennen aber weder den Ausgabenpfad noch, was die Regierung damit machen will. Und da müssen wir einfach abwarten, was für den Haushalt vorgelegt wird und wie die Gespräche in Brüssel dann weiterlaufen.
Okay, und dann gibt es ja noch den Aspekt Bundesrat, denn der pocht auf Ausgleich für 30 Milliarden Euro Steuerausfälle. Droht da noch ein Konflikt zwischen Bund und Ländern und könnte das das ganze Haushaltsvorhaben gefährden?
Da geht es ja um die Unternehmenssteuerreform, also den sogenannten Investitionsbooster mit den erhöhten Abschreibungsmöglichkeiten jetzt für 3 Jahre und dann anschließend Jahr 2028 eine sukzessive Absenkung des Körperschaftssteuersatzes, also ein steuerpolitisches Vorhaben. Die Regierung ist ja sehr daran interessiert, dass dieses gelingt und auch einen Wachstumsschub auslöst. Dafür muss sie sich mit den Ländern einigen, denn das Gesetz ist zustimmungspflichtig im Bundesrat. Und wegen der Konstellation der verschiedenen Steuern, die daran beteiligt sind, sind die Gemeinden in der Tat überproportional belastet bei diesem Gesetz. Das hängt damit zusammen, dass die Gewerbesteuer eine Einnahmequelle der Gemeinden ist und sie deshalb besonders stark betroffen sind, wenn da Kürzungen stattfinden. Das hat der Bund auch auf dem Radar, da laufen auch Gespräche. Denn es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn die Gemeinden, die stärker investieren als Bund und Länder, also die haben sehr starke, sehr hohe Investitionen, wenn denen die Mittel gekürzt würden, weil dann wäre dieser Wachstumsschub dahin. Dann würde das auf keinen Fall funktionieren. Also das macht auch volkswirtschaftlich Sinn und das weiß der Bund auch. Wie es ausgeht, müssen wir sehen. Am 11. Juli ist der Bundesrat, der darüber entscheidet und bis dahin müssen sich alle einigen, sonst klappt es nicht.
Okay, also vielen, vielen Dank, Angela, für diesen wirklich großen Überblick und das umfassende Auffächern der ganzen Aspekte, die jetzt mit dem Haushalt zusammenhängen. Das verspricht ja eine spannende Parlamentssitzung zu werden.
Auf jeden Fall.
Daneben gibt es in der anstehenden Woche natürlich noch weitere spannende Termine. Sabine, in diesen Tagen kommt ein wenig Bewegung in die europäischen Börsenindizes. Unter anderem rückt Rheinmetall in eine europäische Auswahl.
Genau, Rheinmetall zieht zum 23. Juni in den Eurostoxx 50 ein. Das ist gewissermaßen die erste Börsenliga der Eurozone. Im deutschen Leitindex DAX, da ist Rheinmetall ja schon vertreten. Und nach einer deutlichen Steigerung beim Marktwert hat es jetzt eben auch für den europäischen Index gereicht.
Ja, sozusagen Champions League. Das heißt aber auch, jemand muss den Eurostoxx 50 verlassen.
Genau so ist es. Und da trifft es dieses Mal Kering, den Hersteller von Luxuswaren aus Frankreich und vielleicht bekannt am ehesten für die Marke Gucci.
Und wie ist das Rennen um die Plätze in den DAX-Indizes ausgegangen? Da wird ja am Montag auch umgestellt.
Genau, da gibt es laut dem Indexanbieter ISS Stoxx keine Veränderungen im DAX, wohl aber im MDAX. Da wird die United-Internet-Tochter Yonos aufgenommen. Die ist ja vor 2,5 Jahren an die Börse gebracht worden und hat zuletzt eine ziemliche Kursrallye verzeichnet. Und auch da, wenn einer aufsteigt, muss einer absteigen. Je in Optik geht dafür in den Kleinwerteindex SDAX.
Ja, und in dem gibt es ja dann auch, wie erwartet, 2 Rückkehrer, oder?
Genau, hatten wir ja hier auch schon mal drüber gesprochen. Mutares und Nagaro, die dürfen wieder mitspielen im SDAX. Die waren beide ja im Mai aus dem SDAX rausgeflogen, weil sie ihre geprüften Geschäftsberichte nicht rechtzeitig vorgelegt haben. Beide haben aber inzwischen die Bilanz präsentiert und rücken jetzt wieder ein. Den Kleinwerteindex müssen dann dafür der Biokraftstoffanbieter Verbio und das Spezialpharmaunternehmen Medios wieder verlassen.
Am Dienstag lädt dann das Immobilienunternehmen Aroundtown zur Hauptversammlung. Und schon jetzt ist absehbar, dass Anleger keine allzu großen finanziellen Erwartungen mitbringen sollten.
Das ist so, die Aktionäre müssen wohl erneut zurückstecken. Aroundtown hat ja bereits in den beiden vergangenen Jahren keine Dividende ausgeschüttet und diese Serie dürfte sich im aktuellen Jahr dann fortsetzen. Aroundtown ist ja auf Gewerbeimmobilien spezialisiert, ist im MDAX notiert und hatte sich auch mit Veröffentlichung der Jahreszahlen zunächst noch offen gehalten, ob es wohl wieder eine Dividende oder eine Nullrunde gibt. Und mit den Quartalszahlen war dann aber klar, es wird die Nullrunde.
Na gut, aber das hat am Markt vermutlich niemanden so richtig geschockt, oder?
Die Analysten waren in der Tat wenig überrascht, auch wenn sie die Quartalszahlen zugleich als vergleichsweise positiv gewertet haben. Aroundtown macht die Dividendenpolitik aber von den Marktbedingungen abhängig und wegen der aktuellen Unsicherheiten will das Unternehmen das Geld lieber weiter etwas zusammenhalten.
Das ist irgendwie nachvollziehbar, aber damit gehen ja die Anleger das dritte Jahr in Folge leer aus. Wie sind denn die weiteren Perspektiven?
Wahrscheinlich wird sich bei Aroundtown der Schuldenabbau noch einige Zeit weiter hinziehen. Die Ratingagentur S&P, die hat ihre Bewertungen Ende April herabgesetzt und das damit begründet, dass man eben erwartet, dass sich die geplanten Immobilienverkäufe und damit eben dann auch der Schuldenabbau wegen der wirtschaftlichen Lage verlangsamen dürften. Also dürfte die Devise Geld zusammenhalten bis auf Weiteres wohl noch das Maß der Dinge sein.
Und nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Am Montag startet die 28. DIRC-Konferenz des Deutschen Investor Relations Verbands in Frankfurt, die für 2 Tage angesetzt ist. Gleiches gilt für den Tag der deutschen Industrie 2025 in Berlin. Und in Brüssel stellt sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Fragen des ICON-Ausschusses im EU-Parlament. Am Dienstag beginnt in München die Automatica 2025, die Messe für intelligente Automation und Robotik. Die ist bis Freitag angesetzt. In Den Haag startet der 2-tägige NATO-Gipfel und es kommt zum Zinsentscheid der ungarischen Notenbank. Zur Wochenmitte gibt der Europäische Automobilverband ACEA in Brüssel Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat Mai bekannt. In Frankfurt präsentiert der Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands, FÖB, sein Kapitalmarktausblick für das 2. Halbjahr. Und in Berlin veröffentlicht das DIW sein Konjunkturbarometer. Am Donnerstag präsentiert Kreditreform den Halbjahresbericht zu Insolvenzen in Deutschland in Düsseldorf. In Brüssel startet das 2-tägige Treffen des Europäischen Rats. Und zum Wochenabschluss veröffentlicht die US-Notenbank Federal Reserve die Ergebnisse des jährlichen Bankenstresstests. Und in Berlin findet eine Sonderverkehrsministerkonferenz der Länder mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder zur Finanzierung des Deutschland-Tickets statt. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war feiertagsbedingt bereits Mittwoch, 18. Juni, 17 Uhr. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und erholen Sie sich gut am vielleicht bereits verlängerten Wochenende. Morgen ist ja zudem kalendarischer Sommeranfang bzw. Sommersonnenwende. Aber wir beschäftigen uns jetzt nicht damit, dass die Tage kürzer werden, oder?
Nee, wir sehen es mal positiv. Wenn es früher abkühlt, kann man besser durchlüften, wenn es warm ist.
Genau.
Ansonsten hören wir uns am nächsten Freitag wieder. Freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.